machen wir uns nichts vor. So ein Wahlkampf kostet auch Geld. Ein bisschen gibt es von der Partei, aber in Wirklichkeit muss man auch Spenden einwerben.
Ja.
Von den, und das sind meistens ja nicht die lokalen NGOs, bei denen man sich dann noch einen Schein holt, sondern sind natürlich die Unternehmer.
In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Aus irgendeinem Grund wusste Heike Schumacher schon, was ich in den nächsten 2 Sekunden
Hallo
sagen werde.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Rabea Schlotz und mir gegenüber sitzt in der Podcast-Küche
Heike Schumacher.
Jetzt haben wir die Hörer aber ganz schön hinters Licht geführt.
Absolut. Worüber wollen wir heute sprechen? Das sage ich noch nicht. Stattdessen sage ich, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben.
Entschädigung.
Genau, das ist etwas, worüber wir heute sprechen, wenn wir uns doch schon ein bisschen
hinter
verraten.
Die Fichte geführt, weil man weiß ja nicht, wer wen wofür entschädigt.
Genau, außer man hat das Grundgesetz vor sich liegen, was ich sowieso hier immer empfehlen würde, dann kann man sich mal Notizen machen und so. Aber zurück zur letzten Folge. Dort haben wir über Artikel 46 und Artikel 47 gesprochen. Und da ging es um die Indemnität und die Immunität von Abgeordneten. Mhm. Und Patrick Sensburg war das, der uns das Ganze nochmal kurz erklärt hat. Zur Einordnung, Patrick Sensburg sitzt selbst im Bundestag und ist außerdem Vorsitzender des Wahlausschusses, der zufällig auch sich damit befasst, ob Abgeordnete die Immunität verlieren oder eben nicht. Und ich glaube auch, und da haben wir auch in der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen, dass die Immunität so ein bisschen missverstanden wird auch, dass irgendwie immer gesagt wird, die Abgeordneten dürfen machen, was sie wollen, die werden ja sowieso nicht belangt, aber das ist es eben nicht, sagt Patrick Sensburg.
Die Immunität will schützen die Fähigkeit des Deutschen Bundestages zu arbeiten, dass Abgeordnete nicht verfolgt werden und deswegen der Deutsche Bundestag Sorge haben muss, dass sie arbeiten können. Insbesondere auch in vielen Situationen kann man sich das vorstellen, ein Recht der Opposition, dass zum Beispiel nicht die regierende Mehrheit ihre Möglichkeiten einsetzt, um Oppositionelle zu verfolgen. Deswegen genießen sie im Deutschen Bundestag die Indemnität, aber auch außerhalb des Deutschen Bundestages Immunität.
Und natürlich ist es auch so, wer irgendwie meint, er will auch mal Straftaten begehen, ohne dafür belangt zu werden, in dem Glauben, dass die Immunität das bedeutet, dem steht es natürlich auch frei, sich um ein solches Bundestagsmandat zu bewerben. Mhm. Und das ist auch genau das, worum es heute in unserer Folge geht, nämlich in Artikel 48. Und ich sage es jetzt direkt und ich hoffe, dass deswegen nicht alle abschalten. Denn wir haben in dieser Folge heute kein...
Es geht um Geld, es geht um Freifahrten.
Ich finde, man sollte wirklich nicht abschalten. Aber wir haben in dieser Folge keinen Verfassungsexperten. Niemand wollte Artikel 48 machen, was natürlich nicht daran liegt, dass er nicht spannend wäre oder so.
Das ist der totale Partyartikel, muss man mal sagen, oder?
Finde ich auch.
Es geht um Luxus.
Alles.
Ja, eine schwarze Bahncard, sag ich mal. Urlaub. Malle bis zum Abwinken.
So ungefähr.
Ibiza, wer drauf steht.
Genau, fast. Fast. Wir hören einfach mal rein, was tatsächlich drinsteht. Ajo, wir fangen an mit Absatz 1.
Absatz 1. Wer sich um einen Sitz im Bundestage bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorbereitung seiner Wahl erforderlichen Urlaub.
Das heißt, wer in den Bundestag will und sich dafür bewirbt, der hat erstmal Anspruch auf Urlaub. Da stellt sich mir natürlich direkt die Frage, den zur Vorbereitung erforderlichen Urlaub. Ja gut, das ist jetzt... sehr weit. Also manche rocken da ihre Wahlkampagne in 2 Tagen und andere brauchen ein halbes Jahr.
Ja, ich glaube, es geht im Wesentlichen erstmal darum, dass das Grundrecht, jeder kann sich zur Wahl stellen, dann auch ökonomisch abgesichert ist. Weil wir sind jetzt hier gerade im Bereich Bundestag. So, und wenn man Wahlkampf machen will, das dauert. Und wenn man Wahlkampf machen will, dann liegt man vielleicht mit seinem Chef politisch über Kreuz. Und all diese Dinge sind... zu regeln.
Ja, das spielt dort durchaus eine Rolle. Aber das klärt ja noch nicht so richtig die Frage, in welchem Umfang denn dieser Urlaub dann eigentlich zu gewähren ist. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht unbegrenzt stattfindet. Und deswegen habe ich einfach mal geschaut, wo steht das denn eigentlich drin? Offensichtlich nicht im Grundgesetz, aber wie so häufig in einem weiteren Bundesgesetz. Und zwar ist das in dem Fall das Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages, genauer dort Paragraph 3. Und da steht Folgendes drin.
Paragraph 3 des Abgeordnetengesetzes, Wahlvorbereitungsurlaub. Einem Bewerber um einen Sitz im Bundestag ist zur Vorbereitung seiner Wahl innerhalb der letzten 2 Monate vor dem Wahltag auf Antrag Urlaub von bis zu 2 Monaten zu gewähren. Ein Anspruch auf Fortzahlung seiner Bezüge besteht für die Dauer der Beurlaubung nicht.
2 Monate kann man sich also Urlaub nehmen, bis zu 2 Monate, allerdings unbezahlt. Das heißt, man kriegt in dieser Zeit kein Gehalt und das ist, finde ich, schon eine Sache, da muss man sich das ehrlich gesagt doch erstmal leisten können, ne?
Machen wir uns nichts vor, so ein Wahlkampf kostet auch Geld, ein bisschen gibt es von der Partei, aber in Wirklichkeit muss man auch Spenden einwerben.
Ja.
Von den, und das sind meistens ja nicht die lokalen NGOs, bei denen man sich dann noch einen Schein holt, sondern das sind natürlich die Unternehmer. Einerseits war es noch nie so billig wie jetzt, siehe Social Media, andererseits war es auch noch nie so kompliziert wie jetzt. Insofern ist das, also ich bin völlig bei dir, wer diesen Weg gehen will, und zwar so aus dem Stand, der hat es schon schwer. In der Realität ist es natürlich so, die Parteien wirken bei der Meinungs- und Willensbildung des Volkes mit. Jeder, der in den Bundestag will, hat eigentlich schon irgendeine Parteikarriere hinter sich, hat Vertraute, hat vielleicht im Landesparlament, in dem Kommunalparlament schon mal, oder in Brüssel schon mal irgendwie
gedient. Die sogenannte Ochsentour.
Die Ochsentour-Erfahrung gemacht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer so, oh komm ey, den können wir nicht mehr gebrauchen, der geht uns schon ganz lange auf die Ketten, den schieben wir jetzt mal nach Straßburg oder Berlin ab.
Ja.
Also diese, du sagst immer so gern das Wort romantisch im Zusammenhang mit diesem Podcast. Also diese Vorstellung, wir überlegen uns, ach komm, jetzt gehen wir mal im Bundestag und dann werden wir das auch einfach so, ohne das Godesberger Programm oder sonst irgendwas komplett inhaliert zu haben, ist schon hochromantisch.
Genau, also
gibt es solche Fälle?
Dass jemand so vollkommen so, außer Kalten.
Naja, ich meine, so Martin Sonneborn nach Brüssel war für mich so einer der wenigen, die so,
ne,
neben den etablierten Systemen, die Piraten waren, so, aber es war ja dann auch gleich irgendwann eine Partei, aber so ein richtiger Einzelkandidat, so.
Ja, das ist bei der Partei jetzt aber auch durch, ne? Jetzt
ja,
sind
klar,
sie schon zu zweit.
Jetzt sind sie schon zu zweit und sie hatten natürlich immer auch so ein ganz klein bisschen den Titanic-Support als.
Ja.
Aber trotzdem, also Sonneborn ist für mich so das. Das einzige Beispiel,
das stimmt,
wo einer richtig aus dem Stand dann auch ohne Ochsentour direkt ins oberste Parlament Europas geschnellt ist. Ansonsten
verrückt.
Das sagst du immer, wenn ich die Klappe halten soll.
Nein, gar nicht. Aber jetzt, wo du sowieso ruhig bist, kann ich natürlich auch noch über andere Themen sprechen. Nämlich zum Beispiel, das gilt natürlich nicht nur für den Bundestag, sondern wer in den Landestag ziehen will, der kann sich dann noch an den jeweiligen Landesverfassungen orientieren. Ich habe mal in ein paar reingeschaut und der Wortlaut ist aber im Grunde identisch mit dem des Grundgesetzes. Also da steht dann auch drin, wer sich um einen Sitz im Landtag bewirbt, hat Anspruch auf den zur Vorbereitung seiner Wahl erforderlichen Urlaub.
Ach ja.
Und das sind dann in der Regel auch 2 Monate. So, haben wir das also schon mal geklärt. Das heißt, ich entscheide mich, ich möchte Bundestagsabgeordneter werden oder in dem Fall Bundestagsabgeordnete. Und dann sage ich, okay, Chef, ich brauche Urlaub, bitte 2 Monate.
Und Chef sagt, du spinnst wohl.
Ja, kriegst du, aber ich bezahle dich nicht.
Ja.
Das ist also die Konstellation, bei der wir uns jetzt befinden. Und dann schauen wir mal weiter, denn Absatz 2, dort stehen dann auch nochmal weitere Rahmenbedingungen drin, wie ich denn eigentlich zu so einem Bundestagsmandat komme.
Auch
und wir hören rein.
Romantisch.
Absatz 2. Niemand darf gehindert werden, das Amt eines Abgeordneten zu übernehmen und auszuüben. Eine Kündigung oder Entlassung aus diesem Grunde ist unzulässig.
Man darf also nicht gehindert werden, das Amt eines Abgeordneten zu übernehmen und auszuüben und eine Kündigung oder Entlassung aus diesem Grunde ist unzulässig. Das heißt, ich darf nicht gekündigt werden, weil ich für den Bundestag kandidiere oder vielleicht sogar reingewählt werde. Grundsätzlich ist es so, dass der Arbeitgeber eben solches politisches Engagement nicht verbieten darf. Dieser Schutz beginnt mit der Aufstellung des Bewerbers durch das dafür zuständige Organ der Partei. Wenn man eben sagt, okay, wir wählen den jetzt auf Listenplatz 1 oder 15 oder whatsoever. Ab dann beginnt eben dieser Kündigungsschutz. Das heißt, vorher wäre das, je nachdem, durchaus möglich, wenn der Arbeitgeber sich irgendeinen Grund aus dem Hut zaubert, den man auch noch vor dem Gericht irgendwie verteidigen kann. Aber sobald man eben auf so einer Liste steht, ist es eben nicht mehr möglich. So steht es nämlich im Abgeordnetengesetz, Paragraph 2 Absatz 3. Und in diesem Paragraphen habe ich auch noch etwas anderes Spannendes gefunden. Dieser Kündigungsschutz gilt auch noch ein Jahr nach dem Ende des Mandats und endet eben nicht explizit mit dem Ende der Legislatur.
Ja.
Also dass man sagen kann, okay, der Arbeitgeber ist jetzt zurück, zack, auf Wiedersehen, sondern der ist dann erstmal noch ein Jahr da und dann hat sich das wahrscheinlich in der Regel auch schon wieder.
Ich sagte gerade romantisch, das ist ja alles schön und gut gemeint. Nur jetzt mal angenommen, du stehst mit deinem Arbeitgeber politisch, gesellschaftstechnisch generell irgendwie auf Kriegsfuß. Also du bist zum Beispiel AfD, kandidierst für die AfD und arbeitest aber bei der Taz. Ist jetzt ein bisschen konstruierter Fall, weil du wärst wahrscheinlich nie eingestellt worden oder dann glücklich geworden. Aber kann ja sein, du machst irgendwas, was politisch völlig unverdächtig ist, meinetwegen, ich sag mal, Müllentsorgung. Ja, da ist es eigentlich völlig, obwohl da wird ein Grüner natürlich auch anders drauf sein als ein FDPler. Gut, also überlegt euch einfach eine Branche, was ist eine unpolitische Branche? Bier. Plötzlich ist Bier eine dann geht es um Wasser, um Rohstoffe, Grundwasser. Also wir denken uns eine unpolitische Branche. Ich weiß als Chef gar nicht, was meine Angestellte Rabea, die sehr fleißig, sehr ordentlich, vor allem sehr gesetzestreu ist, wie wir neulich festgestellt haben.
Ja.
So, und du willst auf einmal den Bundestag für, sagen wir mal, eine echte Problempartei. Eine echte Problempartei wäre zum Beispiel, denkt euch drei Buchstaben und... Das
trifft auf jede Partei außer Linke und Grüne.
und ich finde das nicht gut. Unser Vertrauensverhältnis ist erschüttert. Ja. Ich denke mir, was? So eine nette Frau, so eine komische politische Haltung. Und dann würde ich dir natürlich irgendwie das Leben zur Hölle machen und würde dich versuchen, aus meiner kleinen Unternehmensfamilie rauszuekeln oder so.
Die Frage ist ja auch, will ich als Bundestagsabgeordneter noch einen anderen Job haben?
Nee, die Frage ist, du kriegst dein Mandat nicht und kommst zurück.
Genau, das ist natürlich durchaus ein Aspekt, aber dann wäre das ja auch nur 2 Monate erstmal in dem Fall, dass es eben dann danach tatsächlich noch zu Verwerfungen kommen kann. Gut, davor kann das Grundgesetz nicht schützen.
Das wollte ich nämlich meinen. Und egal, ob du jetzt nur Wahlkampf gemacht hast oder ob du erfolgreich warst und dann praktisch deine Jobzusage hast du, glaube ich, nur als Beamter oder als Beamtin. Also da darf man halt, gibt es ein Rückkehrrecht.
Genau, für Beamte gibt es nochmal gesonderte Regelungen.
Genau, und für Freiberufler ist dann immer die Frage, kann jemand meine Tierarztpraxis, mein Rechtsanwaltsbüro, was auch immer, meine Journalistenbutze, kann jemand weiterführen oder muss ich die auch dicht machen?
Ja.
Und das ist natürlich dann die entscheidende Frage, würde ich meine gut gehende Rechtsanwaltskanzlei eintauschen gegen ein nicht ganz so sicheres Abgeordnetenmandat, das ja nach 4 Jahren schon wieder zum Teufel sein kann, / bei Neuwahlen noch früher. Insofern ist dieses Ganze mit Kündigungsschuss und Entlassung und Kompensation und so nicht wirklich realitätstauglich.
Na gut, man muss halt auch immer gucken, was ist dann auch tatsächlich vom Gesetzestext irgendwie auch möglich umsetzbar. Ich meine, dass der Chef dich dann trotzdem blöd findet, das kann das Grundgesetz nicht verbieten.
Nein.
Das kann auch keine Zielvorsetzungen
und das Gesetz
geben.
Kann ja auch nicht zusichern, dass dann deine freiberufliche Existenz bis an dein Lebensende
gesichert
wird.
Und daher, wir haben ja erstmal einen grundlegenden Rahmen.
Ja.
Chef Hajo darf Angestellte Rabea nicht feuern. Denn andersrum, Chefin Rabea darf Angestellten Hajo nicht feuern.
Das ist jenseits meiner Vorstellungskraft. Du hättest mich nie eingestellt.
Und auf jeden Fall, das ist erstmal das, was das Grundgesetz vorgibt. So, wir schauen mal ein bisschen weiter zu Absatz 3. Wir haben insgesamt 3 Absätze hier in diesem Artikel. Und was da drin steht, das hören wir jetzt.
Absatz 3. Die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit sichernde Entschädigung. Sie haben das Recht der freien Benutzung aller staatlichen Verkehrsmittel. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
Eine die Unabhängigkeit sichernde Entschädigung, hört man ja immer wieder, das sind die Diäten, wie sie genannt werden. Anfang Juni, das ist jetzt, da zeichnen wir gerade auf, liegen die bei 9.780,28 €. Da die Diäten allerdings zum Juli immer angepasst werden, dürften die dann mittlerweile, wenn diese Folge läuft, auf über 10.000 € angestiegen sein. Und ich verstehe, dass da jetzt so mancher vielleicht reflexartig knurrt, das ist ja alles viel zu viel, aber Hajo, wie siehst du das denn?
Ja, aber für jeden Paketboten, der unter Mindestlohn jeden Tag 12 Stunden die kiloschweren Klamotten in die Stockwerke schleppt, ist das natürlich eine unvorstellbare Summe.
Ja.
Das ist klar. Auf der anderen Seite, ich meine, letztendlich geht es um Korruptionsabwehr.
Ja.
um es mal zu sagen.
Eine ihre Unabhängigkeit sichernde Entschädigung.
So, und warum sollen sie unabhängig sein? Damit sie ihrem Mandat entsprechend frei und unabhängig entscheiden und nicht im Sinne eines Unternehmens, eines Verbandes, einer Organisation oder, die ihnen mal eben 500 Euro zugesteckt haben und haben gesagt, hey, Abgeordnete Rabea, ne?
Ja.
Und wenn das durchkommt, kriegst du nochmal einen Bonus. Wobei von 1000, weil du deine Kollegen Abgeordneten mit überzeugt hast.
Gerade bei dieser Debatte, ich versuche ja mal so ein bisschen den Gegenpart einzunehmen, und wenn man sich dann mal anschaut, was sich die Abgeordneten nebenbei dazu verdienen.
Ja.
Und da sind ja teilweise enorme Summen dabei, die sie unter anderem auch für Vorträge bei Firmen etc. kriegen. Ich kann dann durchaus verstehen, dass wenn man sich das irgendwie nochmal so anguckt, dass gerade eben auch dieser Beißreflex von wegen, die Diäten sind zu hoch. Ich finde, das ist ein Punkt. Also solange die sich nebenbei trotzdem noch so furchtbar viel dazu verdienen, unter anderem eben auch durch die Kooperation mit anderen Firmen, dann ist halt irgendwie der Punkt der Unabhängigkeit lässt sich da nicht so ganz ausräumen, wie ich finde.
Der lässt sich sowieso nie ganz ausräumen. Und für jeden Anwalt, der ohnehin 10.000, 15.000 Euro in seiner Praxis locker mal verdient, sind 10.000 dann auch, nicht so viel.
Nee.
Oder es gibt ja auch durchaus einige, die Unternehmen haben oder größere Landwirtschaften oder sowas. Oder wie du völlig zu Recht sagst, Vorträge, ne, ist so ein Klassiker. Also es gibt ja so Redneragenturen oder so, und die würden dann gerne mal, einen Ausschussvorsitzenden, einen Fraktionschef oder so, sich zur Weihnachtsfeier der Sparkassendirektoren. Und da sind schnell mal 5.000 bis 10.000 Euro für einen Vortrag verdient.
Genau.
Wir hatten doch das bei Per Steinbrück, ne? Der damals irgendwie 20.000 für einen Vortrag.
Kannst du irgendeinen
bekam.
Nehmen.
Ja, klar, genau.
Genau, aber ich habe trotzdem noch drei Punkte eigentlich sogar, die tatsächlich dafür sprechen, dass das nicht zu viel ist oder dass das angemessen ist.
Mhm.
Fangen wir mal bei Punkt 1 an. Wir haben eben schon darüber gesprochen, Unabhängigkeit soll gesichert werden, heißt, die Abgeordneten sollen so viel verdienen, dass sie nicht für Bestechlichkeiten empfänglich sind. Nun könnte man natürlich sagen, die sollen sich sowieso nicht bestechen lassen, erstmal vollkommen unabhängig von ihrem Gehalt. Aber natürlich ist es auch so, wenn ich selber erstmal ein auskömmliches Gehalt habe, dann bin ich auch einfach nicht so sehr darauf angewiesen. Würden die jetzt nur 2,6 brutto kriegen, dann wäre das natürlich eine ganz andere Lage. So, da kann man natürlich immer noch sagen, 10.000 Euro sind da immer noch zu hoch. Ist jetzt sicherlich Ansichtssache. Zweitens, die Diäten werden ja auch mit den Nominallöhnen angepasst, und zwar automatisch. Das heißt, es geht nicht darum, dass die Abgeordneten sagen, okay, wir lassen uns jetzt jedes Jahr einmal eine schöne Erhöhung, die gönnen wir uns, sondern es wird einmal beschlossen, dass die Diäten automatisch angepasst werden. Und wenn die Löhne in Deutschland steigen, dann steigen auch die Diäten entsprechend. Und wenn die Löhne in Deutschland sinken, dann sinken auch die Diäten. Also das ist auch nicht so, dass man den Abgeordneten vorwirft, sie würden sich permanent irgendwie nur die Taschen vollhauen, sondern es ist tatsächlich an die Lohnentwicklung in Deutschland angepasst. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass die Diäten steigen. Das bedeutet nämlich auch, dass erstmal die Nominallöhne zumindest auch gestiegen sind. Und das ist Das war der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist auch, ich habe mein Praktikum im Bundestag gemacht und habe dann auch so ein bisschen mitgekriegt, was die Abgeordneten den ganzen Tag machen.
Mhm.
Und dann sind da halt auch Tage dabei, die fangen um 7 an und die enden, wenn es gut läuft, abends um 10. Klar. Und wenn es schlecht läuft, nachts um 2:30. Und deswegen, das ist natürlich auch nicht jeden Tag so, aber es ist nun auch nicht so, als würden Bundestagsabgeordnete für das Geld nichts leisten.
Ja gut, sagen wir mal so, man kann sich auch einen schlanken Fuß machen. Als Abgeordneter.
Überall.
Ne? Wenn ich keinen Wahlkreis habe, wo ich jedes Wochenende rumrödeln muss, dann geht es auch mit halber Kraft.
Natürlich, das sowieso, aber ich glaube, das ist sowieso in jedem Beruf irgendwie der Fall. Je nachdem, was du machst, kannst du es entweder mit vollem Melan machen oder du machst irgendwie nur so das Mindeste. Von daher, also es ist auf jeden Fall nicht so, als würden Abgeordnete nicht arbeiten, und das ist natürlich schon noch ein Batzen Arbeit und auch ein Batzen Verantwortung.
Ich möchte nochmal was ganz anderes da reinschmeißen. Wir gehen jetzt immer so vom, ich sag mal, vom gut verdienenden mittelalten Mann aus.
Ja.
Ich sage einfach nur mal, wie heißt sie mit Vornamen? Alexandra, glaube ich, Ocasio-Cortez. Noch unter 30, arbeitete als Kellnerin und war komplett von den Socken, als sie ins US-Repräsentantenhaus gewählt wurde, für die Demokraten selbstverständlich.
Ja. Auch eine, die aus dem Stegreif den langjährigen Kandidaten in der Bronx einfach abgesägt hat.
Und diese Diäten sind für mich durchaus auch ein Mittel, um Menschen in ein Parlament zu bekommen, die da vielleicht nicht als gut ausgebildete, gut verdienende, gut situierte Menschen sind. Die brauchen dann einfach auch erstmal Kohle, um, keine Ahnung, sich einzurichten. Und sich einen Stab zuzulegen, sich eine ordentliche Website, obwohl das hatte Frau Ocasio-Cortez vorher schon. Aber ich finde dieses Attraktive für Menschen jenseits der 9-to-5-Norm ganz wichtig.
Du meinst, dass die sagen, okay, eigentlich bin ich da gar nicht so drin, aber bei dem Gehalt kann ich es mir schon vorstellen. Ist das nicht vielleicht auch ein falscher Anreiz?
Du meinst, nee, so meine ich das nicht, dass sie das nur wegen des Geldes machen. Mhm. Das meine ich nicht, aber dass sie dann nicht die Angst haben müssen, boah, ich habe überhaupt keine Struktur, ich habe kein Büro, ich habe keine Gerätschaften, ja. Ich habe eigentlich gar nichts. Wenn ich dann da bin, bin ich irgendwie unterausgestattet, ja. Zum Beispiel.
Wobei das natürlich auch Dinge sind, die Abgeordneten bekommen natürlich auch nochmal eine Pauschale für Büro, für Ausstattung, so alles,
ja,
nochmal dazu.
Ja,
aber
ja.
Das sind irgendwie auch schon Dinge, klar, da spielt das Gehalt natürlich auch eine Rolle. Mhm. Ich kann mich an die Story zum Beispiel auch bei Ocasio-Cortez erinnern, dass sie sich bis zum Beginn der Kongresssitzungen keine Wohnung in Washington leisten konnte.
Genau, sowas.
Weil sie das Gehalt natürlich erst zu diesem Zeitpunkt, ja, bekommen hat.
Und weil es halt schon teuer ist.
Ja, ja, genau. Das sind also durchaus so Dinge, kann man sicherlich auch drüber sprechen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass diese 10.000 Euro da in Stein gemeißelt sind. Denn es gibt natürlich auch Kritik daran. Ein Beispiel: Bund der Steuerzahler kritisiert das natürlich. Klar, bei 709 Abgeordneten, da kommt natürlich einiges zusammen, ja, wenn da jeder jeden Monat 10.000 Euro überwiesen bekommt. Und deswegen fordert der Bund ja auch, dass die Diäten zum einen immer individuell angepasst werden, eben nicht durch diesen Automatismus, sondern dass erklärt werden muss, warum es jetzt eine Behörung bedarf. Findest du, dass das ein sinnvolles Konzept ist?
Naja, also es gibt ja die jährliche Aufregung über die Diätenerhöhung. Das hat für mich einen großen Kollateralschaden, weil viele normale Menschen sagen, oh, die da oben machen sich aber wieder die Taschen voll. Insofern finde ich so einen Automatismus, der an die normale Lohnentwicklung oder Inflationsrate oder irgendeinen dieser Indizes angedockt ist, erstmal grundsätzlich ganz vernünftig. Um da ein bisschen diese jährliche Aufregung rauszunehmen, wie wir festgestellt haben, auch dieser Sprung jetzt von 9.000 irgendwas auf über 10.000 war natürlich Anlass genug, wieder mal sich aufzuregen, weil über 10.000 Euro ist einfach
klingt auch nochmal ganz anders als viel, nur 9.000.
Ne? Unfassbar viel Geld, das muss, ja, muss man einfach auch mal sagen. Ich möchte nochmal einen ganz anderen Aspekt da reinwerfen. So ein paar Bundestagsabgeordnete sind mir im Laufe meines Lebens schon über den Weg gerannt. Und wenn man mit denen dann auch mal so in ihrem Wahlkreis unterwegs ist, was wirklich interessant ist, ob das Vereine, Organisationen, Bürgerinitiativen, was auch immer sind, die erwarten natürlich auch immer, dass der Bundestagsabgeordnete eine kleine Spende dalässt oder irgendwas mitbringt, ja, oder sowas. Das heißt, du musst immer deine Essenseinrechnung oder solltest auf jeden Fall selber bezahlen. Du solltest sie nie erwischen lassen bei irgendwas. Also du musst dann absolut so ein Rabea-Schlotz-Leben führen, ja, was es eigentlich nur im Himmel gibt, ja, aber nicht auf Erden. Was ich damit nur sagen will, alle betrachten dich auch irgendwie so als Dukatenesel, ne, und sagen, ey, ja, ne, hier die neue Kita gerade eröffnet, hier ist die Spendenbox, ja klar, kannst jetzt auch nicht 2 Euro reinwerfen, du musst natürlich irgendeinen Schein zusammenrollen und die Leute gucken, ja, genau, ob es nur ein lausiger Fünfer war, ne. So, also ich weiß, das ist jetzt nicht so ein Riesenargument, aber ich finde so ein alltägliches Beispiel, Bundestagsabgeordnete müssen immer und für alles spenden, was in ihrem Wahlkreis, was ich grundsätzlich gut finde, bin ein großer Verfechter der, effektiven Altruisten, also 10% des Einkommens einfach grundsätzlich zu spenden, egal für was. Ich will damit auch nicht die 10.000 Euro rechtfertigen, ich wollte nur diese kleine Anekdote unterbringen.
Ja, sehr schön. Und dann haben wir neben dieser Unabhängigkeit, neben dieser Entschädigung, haben wir eben auch noch das Recht auf Benutzung aller staatlichen Verkehrsmittel, was, ich habe nochmal nachgeschaut, das betrifft insbesondere oder eigentlich ausschließlich die Deutsche Bahn.
Paragraph 16 des Abgeordnetengesetzes, Freifahrtberechtigung und Erstattung von Fahrkosten. Absatz 1. Ein Mitglied des Bundestages hat das Recht auf freie Benutzung aller Verkehrsmittel der Deutschen Bahn AG. Benutzt es in Ausübung des Mandats im Inland Flugzeuge, Schlafwagen oder sonstige schienengebundene Beförderungsmittel außerhalb des öffentlichen Personennahverkehrs, so werden die Kosten bis zur höchsten Klasse gegen Nachweis erstattet. Absatz 2. Für die Dauer der Berechtigung zur Freifahrt darf ein Mitglied des Bundestages die Erstattung von Fahrkosten der Deutschen Bahn AG für Reisen im Inland von anderer Seite nicht annehmen. Dies gilt auch für Teilstrecken im Inland anlässlich einer Auslandsreise und wenn Kosten für die Benutzung von Flugzeugen oder Schlafwagen nach Absatz 1 erstattet werden.
Das heißt also auch frei. Ne, ja. Werden die Kosten bis genau. zur höchsten Klasse, heißt genau. Business First Premium irgendwas,
ja.
legst ein Ticket vor, fertig.
So ungefähr.
Ich würde da wirklich einen zeitgemäßen Passus noch einfügen, dass nämlich zum Beispiel so total schwachsinnige Kurzstreckenflüge, die ja durchaus
die sind
auch
CO2-Produzenten
erster Güte sind, dass die irgendwie limitiert werden oder ganz. Ich meine, es ist ja ein bisschen ungerecht. Ne? Ich sag mal, ein Abgeordneter, der seinen Wahlkreis irgendwo in Brandenburg hat, der fährt eine Dreiviertelstunde mit dem Regionalexpress und ist zu Hause.
Ja.
Einer, der im hintersten Bayerischen Wald irgendwo seinen Wahlkreis hat, wo es keinen Flughafen, keine Autobahn oder ich kenne mich im Bayerischen Wald nicht so aus, aber wo es auf jeden Fall lange dauert, um dahin zu kommen, der hat einfach zu jeder Sitzungswoche mal eben 8 bis 10 Stunden Anreise und ja. der andere nur eine Dreiviertelstunde. Da wäre es natürlich ungerecht zu sagen, so du darfst nicht das schnellste Verkehrsmittel nehmen, sondern musst auch mit der Pferdekutsche fahren.
Ich bin auch mal ein bisschen zielgespalten, weil ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen auf die Strecke tatsächlich an. Weil ich glaube, von Berlin nach Frankfurt zu fliegen zum Beispiel, das ist vollkommen egal, ob du den Zug nimmst oder das Flugzeug. Weil bis du am Flughafen bist, bis du eingecheckt bist, bis das Flugzeug tatsächlich losgeht, du musst ein bisschen früher da sein, bis du hingeflogen bist.
Ja.
In Frankfurt dann genau das gleiche Spiel nochmal. In der Zeit bist du locker hingefahren.
Ja.
Deswegen, ich bin auch immer sehr zielgespalten, weil ich verstehe einerseits, dass sie sagen, okay, das ist je nach Strecke tatsächlich eine Zeitersparnis. Und andererseits denke ich mir, du könntest im Zug aber auch einfach arbeiten.
Erstens kannst du im Zug arbeiten und zweitens kann man so einen Passus einfügen. Wenn sie unbedingt ein Flugzeug nehmen mussten, dann belegen sie warum. Womit du natürlich wieder einen riesen Papierberg erzeugst. Man darf eines auch nicht vergessen, diese Abgeordneten, insbesondere die Älteren, sind natürlich auch wahnsinnig statusbewusst. Ne? Vielleicht nicht alle, aber doch
spielt
eine.
Spielt sicherlich auch mit rein.
Und dann so am Flughafen in der Business Lounge abzuhängen, um mit seiner Frequent Flyer Senator Karte rumzuwedeln oder so, das finde ich einfach wahnsinnig geil. Also es gibt so Menschen noch. Ich verstehe die immer nicht, aber okay. Dazu gehört übrigens auch, das ist hier gar nicht mit drin, es gibt ja auch einen eigenen Fahrdienst für die Abgeordneten hier im Bundestag. Und die können also Chauffeure überall hin bestellen, hier im Stadtgebiet Berlin, wo sie wollen. Und die müssen dann auch irgendwie stundenlang warten. Und das sind nette und leidensfähige Menschen, diese Chauffierenden. Aber ich finde das auch so ein bisschen in Zeiten von Nahverkehr und wir wollen weniger Autos auf den Straßen haben. Taxis gibt es genug. Muss dann dieses majestätische Ding sein. Vielleicht auch wieder. Ich finde, für einen Präsidenten, also den Bundestagspräsidenten oder die Präsidentin, kann man nochmal anders überlegen, weil die nun wirklich auch einen Verfassungsrang haben. Aber so ein bisschen Erdennähe für den normalen Parlamentarier würde ich mir schon auch wünschen. Und ja, der soll in der ersten Klasse fahren, damit er sich da ausbreiten kann mit seinen Akten und sowas. Also muss man jetzt nicht wirklich zwischen krähende Kinder in die zweite stecken, oder?
Ja, stimme ich dir voll. Nein, okay. Ich finde, das ist schon in Ordnung. Also ich finde es grundsätzlich nicht verkehrt, wenn man sich die Arbeit der Abgeordneten was kosten lässt, sofern es in irgendeiner Form begründbar ist. Und ich gebe dir zu, dass natürlich gerade die Debatte um Fuhrpark, um Inlandflüge in Zeiten von Fridays for Future und wir versemmeln die Europawahl, weil sich keiner ums Klima kümmert, natürlich durchaus eine gewisse Berechtigung haben, wobei es da, glaube ich, auch noch andere Dinge gäbe, die es dringlicher anzugehen.
Absolut. Aber es gibt so bestimmte symbolische
Akte. Ja, ich glaube, man kann schon ein bisschen auf jeden Fall.
Die eine große Bedeutung haben. Und wenn man die Jungs schon mit einer ordentlichen Gage bedient, dann kann man ihnen andererseits auch was abverlangen.
Ja.
So.
Aber ich gebe ja zu, so eine Bank hat 100.
Bank hat 100. Schon dafür würdest
Traum,
du abgeordnet.
Großer Traum.
Hatte ich einmal ein Jahr. Ich glaube,
dafür würde ich nicht Abgeordnete werden wollen. Aber eine Bank hat 100, wenn mir einer eine gibt.
Ich muss dir leider zustimmen. Und insofern nehme ich auch alles zurück, was ich über Menschen- und Statussymbole jemals gesagt habe. Ich habe mal ein Buch geschrieben, wo ich ganz viel in Deutschland unterwegs war. Da habe ich mir ausgerechnet, was kostet das, selbst mit der Bahnfahrkarte 50. Mhm. Und habe das dann hochgerechnet, vor allem inklusive der der ÖPNV-Funktion. Ja. Das ist ja das Tolle. Du fährst in fast allen Städten der Republik, fährst du umsonst mit dem Zug zum Flughafen, den du natürlich nicht mehr brauchst, mit der U-Bahn, mit den Bussen, mit allem, sogar auf Fähren, glaube ich. Und dieses Gefühl so im Zug, einfach die schwarze Mamba so kurz mal zwischen zwei Fingern dem Kontrolleur, der Kontrolleurin hinzuhalten und die nickt einfach nur so, oh, welcome to the club.
Ja, immer wenn ich solche Leute sehe, denke ich, oh Mann.
Hast du das Gefühl, das sind überwiegend sympathische Leute, die eine Bahnkarte 100 haben, oder würdest du sagen, das sind prahlerische Arschgeigen?
Gemacht. Ich glaube, ich habe schon solche und solche gesehen.
Ja.
Aber ich finde halt einfach dieses, so das, was die Leute mit dem Auto beschreiben, sie setzen sich rein und können losfahren.
Ja.
Das ist das, was ich mit einer Bank halt 100
autonomes
also nicht,
Fahren.
Genau, nicht also nicht zwangsläufig dieses Status-Ding, aber halt dieses, ich möchte heute dort
in jeden
dorthin
Zug
fahren
rein.
Und ich muss mir keine Gedanken, guck mal, das Ticket, das kostet aber 80 Euro, dann lasse ich es vielleicht lieber, sondern ich habe sowieso schon bezahlt und deswegen kann ich fahren.
Ja.
Großer Traum, aber vielleicht.
Ein ganz kurzer Hinweis noch. Ich finde, man kann den Abgeordneten alles Mögliche zumuten. Allerdings, und das gilt auch für dich als normale künftige Bank, hat 100 Kundinnen. Die Bahn sollte dann bitte auch funktionieren. Und ich verstehe das natürlich, wenn du 4 Stunden in deinen Wahlkreis nach Frankfurt mit der Bahn brauchst und da ist dann halt wieder irgendein Tralitralö und du verpasst die ersten 3 Termine in deinem Wahlkreis beim Schützenfest bei den
kleinen
Gärtnern.
Wobei man ja sagen muss, dass das mit der deutschen Flugflotte
auch nicht so viel
auch
besser
nicht so
ist.
Nee.
Letzter Appell für Deutschland. Ich bin ja so dafür, diese Schwachsinnsfliegerei zwischen Berlin und Köln-Bonn einfach einzustellen. Das sind jetzt weniger die Abgeordneten, aber was Kurzstreckenflüge angeht, bitte legt doch endlich diese Reste aus Bonn mit Berlin zusammen. Vielleicht sind die Züge dann auch leerer, die Flüge weniger. Das war jetzt fürs gute Gewissen eine Abmachung. Es war ein toller Artikel. Wir haben nicht zu viel versprochen.
Genau, aber wir haben noch einen allerletzten Satz, nämlich das Nähere regelt das Bundesgesetz. Und ich habe mich jetzt schon mehrfach aufs Abgeordnetengesetz und auf diese ganzen Rechtsmittel so bezogen. Das ist also das, was in diesem Fall damit gemeint ist. So, habe ich das auch noch gesagt.
Super.
Und in der nächsten Folge, da geht es nicht um Artikel 49 und es geht auch nicht um Artikel 48a, sondern es geht um Artikel 50. Warum?
Weil Artikel 49 kryptischerweise steht hier weggefallen.
Einfach weg.
Der ist also
braucht man nicht mehr.
Ja, finde ich super.
Aber also würdest du trotzdem gerne wissen, was drin stand?
Ich versuche den Sinn dieser Frage aus deinen undurchdringlichen Augen zu lesen. Du weißt es, oder?
Ich habe es rausgesucht.
Ach komm.
Okay, ich lese kurz vor. Für die Mitglieder des Präsidiums und des Ständigen Ausschusses sowie für deren erste Stellvertreter gelten die Artikel 46, 47 und die Absätze 2 und 3 des Artikel 48 auch für die Zeit zwischen 2 Wahlperioden. Jetzt weißt du es.
Hammer.
Ja, aber wir halten uns damit jetzt gar nicht weiter auf, weil der Artikel ist schlicht nicht mehr in Kraft. Er ist ungültig. Deswegen jetzt wissen wir alle, was drin stand. Und ich finde, damit hat sich irgendwie auch.
Ja.
Ja, dann sage ich auf jeden
dran,
Fall.
Auf zu Artikel 50.
Genau, in der nächsten Folge sprechen wir dann nämlich, wie gesagt, über Artikel 50 und auch über Artikel 51. Da geht es um den Bundesrat. Also auch ein Thema, womit man vielleicht wieder ein bisschen vertrauter ist auch, glaube ich. Und in dieser Folge wird es dann Brigitte Zypries sein, die uns nochmal so ein bisschen da durchführt.
Die ist prima.
Ja.
Gut.
Tschüss.
Gleich.
In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.